Ja, mein Thema heute Morgen ist, wir sind sein Werk. Und ja, jetzt haben wir vielleicht ein paar Folien. Ja, wir sind sein Werk und dann brauche ich dann gleich die nächste Folie. Gesucht, tot oder lebendig. Kennt ihr das? Kennt ihr das von Westernfilmen? Ja, genau. Und man wird gesucht. Und ich dachte, na gut, das hat irgendwie auch mit Gott was zu tun, oder? Gott sucht uns. Ja, er sucht die Menschen. Er ist der gute Hirte. Und er lässt die 99 und er geht nach dem einen. Das ist doch so wunderbar. Und ja, hier wird gesucht, tot oder lebendig. Tut Gott das auch? Ja, doch. Die Toten, das sind die, die, sage mit tot im Geist sind. Sie haben noch nicht erkannt, wer Jesus ist. Und sie leben ihr Leben einfach so daneben. Ja, aber er geht ihnen nach. Das ist unser Trost für die vielen Menschen, die wir kennen, die Jesus noch nicht kennen. Ja, er kennt sie. Er geht ihnen nach. Ja, er ist wirklich treu und er sucht die Lebendigen. Bist du lebendig? Lebst du? Bist du am Leben? Gott sucht auch dich. Ja, er will dich ermutigen, er will mich ermutigen, er will mit uns gehen, er will uns wirklich so anfeuern. Und ja, und hier halt, da wird dann gesucht und da gibt's sogar so ein Kopfgeld. Ich war, man bekommt dann Geld, wenn man da eine findet. An dieses Kopfgeld, das ist schon bezahlt. Nicht wahr? Jesus. Jesus hat bezahlt für dich und für mich. Wow, und wir dürfen leben. Aber das müssen wir irgendwie begreifen, dass wir die Lebendigen sind. Wir sind lebendig in Jesus, weil er in uns lebt. So, Kinder, kennt ihr die Geschichte von Swimmy? Kennt ihr die Geschichte von Swimmy? Swimmy? Nein. Kennst du die Geschichte von Swimmy, Susanna? Oder die andere Kindergottes? Ja, da kennt der Stefan kennt die Geschichte von Swimmy. Ja, Swimmy ist ein kleiner, aufgeweckter Fisch. Und er schwimmt irgendwo auf dem weiten Meer. Ja, und er ist neugierig. Und er erzählt viel und er hört viel und er schaut die Natur an unter dem Wasser. Und er hört immer wieder vom Wasser. Und er fragt ja, was ist denn Wasser? Und Schwimmi, der kleine Fisch, der versteht das nicht. Er kann kein Wasser sehen. Und so fragt er immer wieder danach. Und die anderen Fische sagen, ja, Wasser ist lebensnotwendig. Wir brauchen es alle. Es ist überall. Wasser ist überall. Aber Schwimmi sah kein Wasser. Und so ging er zu dem großen, weisen Walschiff. Und dachte, wenn ich den Wal frage, er weiß Bescheid. Er wird mir sagen können, was Wasser ist. Und der Wal sagt, ja, Schwimmi, am besten legst du dich auf meine Rücken. Ich werde dir Wasser zeigen. Und so steigt Schwimmi auf dem Rücken von dem Walfisch. Und der Walfisch schwimmt nach oben an der Wasseroberfläche. Und als er dann oben ankommt, ja, er verweilt sich da an der Oberfläche. Und der kleine Schwimmi, oh, der zappelt und er zappelt und er zappelt. Und wenn Fische blau anlaufen könnten, wäre er schon blau angelaufen. Und bald sieht er Sterne vor den Augen. Und in dem Moment schwimmt der Walfisch wieder nach unten. Er taucht wieder ab. Und dann sagt er, so sagt er, jetzt Schwimmi, weißt du Bescheid, was Wasser ist. Wir leben in dem Wasser. mit dem Wasser. Wir brauchen das Wasser. Es ist lebensnotwendig. Jetzt hast du es gesehen. Nimmt man das Wasser weg, dann ist man tot. Und ja, die Frage ist dann auch an uns. Ja, wenn wir einen sinnvollen Leben leben wollen, müssen wir dann auch so verstehen, dass wir dieses Wasser brauchen. Und Tag ein, Tag aus, dieses Wasser ist um uns. Es ist, ja, wie der Heilige Geist wird als lebendigen Wasser beschrieben. Swimmy sah Wasser als etwas anderes, ja, als ein Gegenüber. Wo war das Wasser? Hier war er, da ist das Wasser. Vielleicht sind wir auch manchmal so. Hier bin ich lebe mein Leben. Da ist irgendwie Gott und ich weiß, dass er mich beschützt und führt, aber irgendwie ist er da und ich bin hier. Ja, aber wir brauchen wirklich diese Gewissheit, dieses Wasser. Ich bin da in ihm, er ist in mir. Ja, er ist da für uns. Und ganz ähnlich argumentiert Paulus gegenüber den Empfängern seines Epheserbriefes. Er sagt, ja, ihr habt ja früher nur irgendwie gelebt. Ihr wart tot in eure Sünden, tot in eure Begierden. Aber erst dann, durch die Begegnung mit Jesus, ja, habt ihr die Wahrheit erkannt, die Realität, ja. Und ihr lebt durch den Kontakt mit Gott. Und dann kommt etwas ganz Konkretes in unserem Leben, nicht wahr? Wir haben das erlebt, dieses Konkrete. Gott ist da, Gott ist bei mir. Und ja, das ist, wie wir jetzt leben, aber nicht nur jetzt. Wir hatten das schon in dem Lobpreis, dieser Gedanke, das ist in alle Ewigkeit. Wir haben Leben für jetzt und in alle Ewigkeit. In Epheser 2, Vers 4 steht aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seine große Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren im Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. So, wir waren vorher tot und jetzt dürfen wir wirklich leben, ja. Vorher waren wir unfrei und jetzt haben wir eine Freiheit. Und das geht auch nicht nur in unserer ersten Bekehrung. Wie oft gewöhnen wir uns vielleicht an irgendwelchen Begierden oder Sünde? Wir gewöhnen uns daran, wir bleiben drin stecken und tun das leider immer noch. Es ist irgendwie unser Schwachpunkt. Ja, aber das muss nicht so bleiben. Nicht wahr? Weil wir leben, wir dürfen leben. Das ist Gottes Botschaft für uns. Und Jesus hat alles für uns getan am Kreuz von Golgatha, damit wir leben können, damit diese Sünden weg sind. Letzte Woche haben wir viel davon gehört von Uwe über die Sünden, dass sie weg sind, dass wir sie Jesus bringen. Und sie sind wirklich getilgt durch sein Blut. Er hat dafür bezahlt. Ja, aber manchmal erkennen wir so Dinge im Rückblick, oder? Ich denke zum Beispiel, als ich erst merkte, ich brauche eine Laserbrille, ich habe erst gemerkt, ich kann nicht so gut sehen und ich lese gern sehr viel und ich musste dann meine Bibel dann immer weiter weghalten oder die Bücher immer weiter weg. Und dann waren meine Arme irgendwann nicht lang genug. Und dann habe ich gesagt, so jetzt muss ich mir eine Laserbrille kaufen. Und ich habe dann eine Laserbrille gekauft. Der war sehr preiswert. Aber ich habe gedacht, ich lese sehr viel. Vielleicht ist eine billige Laserbrille nicht so ganz gut für meine Augen. Ich dachte, ich gehe doch zum Optiker. Ich lasse meine richtige Laserbrille verschreiben. Und der Optiker hat meine Augen untersucht und er hat gesagt, ja, sagt er, ich kann für Sie eine Laserbrille machen, aber Sie brauchen eine wirkliche Brille für Weitsicht. Ich habe gesagt, nein. Ich brauche keine Brille für Weitsicht. Ich sehe perfekt. Ich kann alles sehen. Nein, nein, sagt er. Sie irren sich. Ich werde Ihnen das beweisen. Und so hat er mir dann eine Brille gegeben mit so Gläser drin und ich konnte dann durchschauen. Und tatsächlich, er hatte recht gehabt. Ich konnte sehen. Sehen so viel, was ich vorher gar nicht gesehen hatte. Und ich habe einfach gedacht, was war ich für ein Blindfisch? Ja, und jetzt konnte ich sehen. Aber ist es nicht so mit dem Glauben? Ja, manchmal leben wir einfach so weiter. Wir wollen die Dinge irgendwie nicht sehen. Aber immer wieder klopft der Heilige Geist an unseren Herzen und will uns erinnern, es gibt ein Mehr. Du darfst mehr sehen. Sei offen dafür, ja, dass wir wirklich den Heiligen Geist unsere Augen öffnen lassen. Wir wollen sehen, nicht wahr, wie er sieht. Wir wollen die Werke sehen, die auch die wir tun sollen, die hier in die Gemeinde tun sollen. Ja, großartig. Wir können sehen. Und dann, wie leben wir? Du lebst. Du bist nicht tot. Aber wie fühlst du dich? Fühlst du dich lebendig? Oder fühlst du dich wie tot? Fühlst du dich geliebt? Du bist geliebt, weil Gott liebt dich. Hast du den Eindruck, frei zu sein? In Christus sind wir frei. Fühlst du dich hellwach? Erkennst du göttliche Dinge in deinem Leben? Welche Erfahrungen verbindest du mit den Worten Barmherzigkeit, Güte, Gnade? Das ist Gottes Wirken an dir. Bist du Gott dankbar für dein Leben? Nicht nur für alles andere um dich herum, aber wirklich für dein persönliches Leben? Und wisst ihr, es ist nie zu spät, uns zu ändern. Wir müssen aufhören, die Lügen des Feindes zu glauben und wirklich nur an das Wort Gottes glauben. Wir haben heute einen Predigttext. Dieser Predigttext ist ein Vers aus dem Epheserbrief, aus Epheser 2. Aber bevor wir dazu kamen, wollte ich gerne, dass ihr den Kontext versteht. Ja, Paulus schrieb diesen Bibelvers in dem Kontext, dass wir jetzt leben. Wir sind nicht mehr tot, wir leben. Ja, so haben wir den Vers hier in Epheser 2, Vers 10. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln. Wir sind sein Werk. Wenn wir den griechischen Wort hier schauen, das heißt Poema. Ja, das bedeutet Gedicht. Ja, wer von euch schreibt Gedichte? Wunderbar. Vielleicht für dich selbst oder vielleicht, dass anderen das auch lesen können. Das ist eine besondere Gabe, wenn wir Gedichte schreiben können. Aber wenn das hier heißt, ja, wir sind sein Werk und Werk heißt Poema, dann sind wir sein Gedicht. Und es gibt so viele Gedichte, nicht wahr? Das sind Liebesgedichte, das sind dann Heldengedichte oder auch ein Drama. Ja, aber wir so unterschiedlich, wie wir sind. Wir sind sein Gedicht. Wenn du ein Gedicht schreibst, dann hast du eine Idee, du hast einen Plan, du hast eine Vision, wie dieses Gedicht gehen soll, was du damit ausdrücken möchtest. Und so ist es mit Gott. Er hat einen Plan mit dir und mit mir. Aber dieses Wort Poema bedeutet nicht nur Gedicht. Wir können das auch übersetzen als Kunstwerk oder Handarbeit. Und jeder ist wirklich ein Original, weil der Heilige Geist schenkt uns verschiedene Gaben und jeder ist unterschiedlich. Ja, und ja, ich denke hier, wenn ich beim Gedicht haben sich nur ganz wenig gemeldet, aber wer ist, hat hier eine kreative Begabung? Vielleicht malst du, vielleicht ist es Handarbeit, vielleicht ist es Singen, vielleicht ist es Musizieren, vielleicht ist es irgendwas zum Basteln oder zu schaffen, Handarbeiten. Wer hat so eine Gabe? Vielleicht ist es Tanzen. Wer hat so eine Gabe? Ah, da gehen ja viele Hände hoch. Ja, Halleluja. So, da, wir sind es. Wir sind Gottes Handwerk. Ja, und er, ja, sieht das. Ja, er hat uns so geschaffen, dass wir kreativ sind. Ja, er ist kreativ. Er hat alles geschaffen. Und wir dürfen auch kreativ sein. Und wenn du kreativ bist, bitte komm am Mittwochabend um 19.30 Uhr in die Gemeindeversammlung. Das ist so wichtig. Jeder Einzelne wird gebraucht. Ja, wir müssen dann wissen, wie geht die Gemeinde jetzt hin? Welche ist unsere Richtung? Ja, wie hat Gott zu unseren Ältesten gesprochen? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der wichtigste Termin diese Woche. Einverstanden? Ich freue mich auf euch. Ja, wir kommen zurück. Wir sind sein Werk. Es gibt einen chinesischen Prediger, er heißt Watchman Nee. Und er hat diesen Vers übersetzt mit, wir sind sein Meisterwerk. Wow, ich finde das super. Nämlich, der Herr ist der Meister. Und wir sind sein Werk. So, du bist ein Meisterwerk. Hast du das schon überlegt und begriffen? Du bist ein Meisterwerk. Dreh dich um und sag das zu deinem Nachbar oder der Nachbarin. Du bist ein Meisterwerk. Ja, ihr seid Meisterwerke. Das ist ja doch toll. Da kann uns nichts ausbremsen. Nur wisst ihr, wir sitzen hier alle und wir sind Meisterwerke. Wir sind es alle. Ja, dann überleg mal, was bedeutet das für diese Gemeinde? Diese Gemeinde ist ein Meisterwerk in Gottes Hand. Wow, Jesus ist der Chef. Wir sind unübertrefflich. Das ist doch super. Aber wisst ihr, manchmal höre ich so Leute ein bisschen flüstern. Ja, wo wird die Gemeinde hinkommen? Aber ich sag euch, die Gemeinde ist schon hingekommen. Sie ist bereits angelangt. Wir haben alles. Ja, wir sind ein Meisterwerk. Ja, das dürfen wir erkennen. Wir sind berufen worden von Gott. Ja, von ihm zu empfangen und zusammenzukommen. Das ist so wunderbar. In Römer 8, Vers 30 lesen wir, die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. So, ja, Paulus sagt uns hier, ja, wir sind vorher bestimmt, es ist vorher bestimmt. Und wir sind berufen, gerecht gesprochen. Und wir sind verherrlicht. Wow, wir sind verherrlicht. Die Herrlichkeit Gottes lebt in uns. Ja, die Gemeinde, ja, hier lebt die Herrlichkeit Gottes. Ist es nicht ermutigend, das zu wissen für unsere Gemeinde, für uns ganz, ganz persönlich? Und ja, dass diese Wirken des Heiligen Geistes wirkt in uns, ja, dass alle Neigungen und Gebundenheiten einfach vertrieben werden, dass wirklich der Geist des Lebens einen großen Raum nimmt in uns, in unseren Herzen, hier auch in die Gemeinde. Und ja, wir sind geschaffen, das ist mein nächster Punkt, wir sind geschaffen zu guten Werken. Wisst ihr, Paulus schreibt so sorgfältig. Er schreibt, wir müssen nichts tun, um gerettet zu werden. Ja? Wir sind gerettet allein durch Glaube, allein durch die Glaube an Jesus Christus, der uns befreit hat von aller Schuld, der für uns starb am Kreuz und nicht tot blieb, sondern der wieder auferstanden ist von dem Toten. Ja, und er sagt das. Und trotzdem schreibt er, dass wenn wir in diesem neuen Leben sind, wenn er in uns lebt, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wir sind nicht mehr das, was wir vorher waren. Ja, wir wollen ja so Werke tun. Und es sind seine Werke. Wir wollen diese Werke, die er für uns geschaffen hat, ja, tun. Wir sind geschaffen, diese Werke zu tun, zu vollbringen. Ich habe ein paar Beispiele. Zum Beispiel, ich denke an die große Gemeinde in Bonn-Bad Godesberg. Da ist Pastor Mario Warnschaffer, der Pastor. Und er hat eine großartige Begabung als Evangelist. Und er geht jede Woche auf die Straße und spricht mit den Passanten. Er erzählt ihnen das Evangelium und die Leute kommen zum Glauben. Und es gibt auch Einsätze, wo musiziert wird. Und er sagt, ja, sagt er, das mache ich, weil die Leute kommen nicht alle in die Gemeinde. Und es steht in der Schrift, wir sollten hingehen. Deswegen, sagt er, gehe ich hin, um Menschen das Evangelium zu erzählen. Und es gibt auch einmal im Jahr ein großes Fest, das ist von der Evangelischen Allianz, findet auf dem Münsterplatz in Bonn. Und dann sind immer auch viel, da wird viel gebracht, auch Musik, und die vielen Kirchen aus der Allianz sind dabei. Auf jeden Fall an den einen Mal hatte Mario eine tolle Idee und er stieg in einen Sarg und ließ sich von der Seite in einen Sarg rübertragen von einer Gruppe junger Männer. Und sie waren mitten auf dem Münsterplatz und diese jungen Männer stellten den Sarg ab und sie standen ganz traurig drumherum. Und ihr hättet die Passanten sehen sollen. Die kamen der da an und sie dachten, was ist denn hier los? Und hier stehen die Männer mit einem Sarg und alle sind so traurig. Was ist hier bloß los? Und dann öffnete sich der Sarg und der Mario kam heraus und sagt, ich bin nicht tot, ich lebe. Und dann hat er das Evangelium erzählt. Und ja, das ist eine Begabung. Ja, das ist dann seine Begabung. Er ist geschaffen zu guten Werken und das tut er dann auch. Und es gibt so viele andere Begabungen, die wir alle haben. Meine Begabung war mit Tanz. Ich hatte eine Ballettschule in Bonn. Da habe ich jetzt zwei Bilder. Ja. Wir haben dann sehr schöne Vorführungen gemacht. Wir haben auch sehr viel gemacht mit biblischen Geschichten. Die Menschen wussten alle, ja, sie ist dann gläubig und sprachen mit mir darüber. Die Kinder habe ich viel davon erzählt. Der Herr konnte mich einfach da gebrauchen. Das ist noch ein Bild, weil wir auch immer wieder viel Geld gespendet hatten. Da hatten wir da auch über 2000 Euro gespendet für die Kinderkrebshilfe. Aber das war meine Gabe. Ich konnte dann einfach einsteigen und diesen guten Werke tun. Ja, und es gibt dann auch, jeder hier hat eine Gabe. Jeder geht und spricht. Wir haben freitags vormittags eine kleine Gruppe hier, das ist eine Gebetsgruppe. Und wir treffen uns und wir beten einfach. Und das ist dann auch eine Gabe zum Beten. Aber es ist immer so schön, in Gottes Gegenwart zu kommen und zu beten. Und dann hörte ich in unserem Gebetskreis ein Zeugnis, das war von die Sumi, die immer kommt zum Beten. Und sie erzählte, als sie in ihr Heimatland ging, vor einigen Jahren, hat sie dann eine Frau gesehen, das ist dann eine Nachbarin, das sind ärmliche Verhältnisse. Und diese Frau hat dann ganz schlechte Füße und sie kann kaum laufen. Und die Straße war nur eine steinige Straße Ich meine, wir kennen dann Straßen anders, die sind alle mit richtig dann aufgemacht mit Asphalt und so, oder? Wie ist eure Straße? Eine richtige Straße oder nur mit Steinen? Richtig? Richtig, ja, richtige Straße. Und ja, aber dort, wo es ärmlich sind, dann sind keine richtigen Straßen, da sind nur Steine. Und diese Frau müsste dann immer Wasser holen gehen. Und als Sumi da war, erzählte sie mir, sie ist mitgegangen mit dieser Frau, um sie zu helfen. Und sie sind gegangen und die Füße von der Frau hatten so weh getan. Und Sumi dachte, was kann ich dann machen? Sumi betete in eine Vision vom Herrn für die Straße. Und jeden Schritt betete sie laut mit dieser Frau: Jesus, schenke du eine neue Straße. Jesus, schenke du eine neue Straße. Jesus, schenke du eine neue Straße. Hast du auch schon mal so gebetet? Ich habe noch nicht so gebetet. Auf jeden Fall, zwei Jahre später oder so, war sie da. Und es war ja dann noch nicht. Es war ja noch nicht. Nicht wahr? Erst nach zwei Jahren, sie dachte auch, das habe ich gebetet, aber ist ja nichts. Aber nach fünf Jahren was? Nach fünf Jahren, dann hat sie einen Anruf gehabt und diese Frau sagt: Sumi, ich glaube jetzt an Jesus, ich glaube an dein Gott, er hat eine Straße gebaut für uns. Unsere Straße ist ganz neu gemacht. Ich glaube an dein Jesus. So ein Applaus bitte für unseren Herrn Jesus. Eigentlich hätte ich Sumi nach vorne holen sollen, um das zu erzählen. Aber ja, ihr könnt sie dann vielleicht nach dem Gottesdienst fragen, weil es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Man sieht, ja, beten ist ihr Gabe. Es ist eine Gabe. Ja, aber wir sollten natürlich alle beten. Das ist auch wichtig. Ja, Gott hat uns geschaffen. Jeder ist anders. Jeder hat eine andere Gabe. Und es ist ganz wichtig, dass wir wissen und verstehen, wer wir sind. Nicht wahr? Weißt du es wirklich, wer du bist? Ich glaube, desto mehr wir Gott kennenlernen dürfen, desto mehr verstehen wir über uns selbst. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Und es ist eine Geschichte von einem Adler. Habt ihr schon mal einen Adler gesehen? Vielleicht, ja, wow. Auf Filmen sieht man die auch und manchmal in den Büchern. Wir haben tatsächlich auch richtige Adler gesehen. Das war wunderbar. Ein Mann ging in den Wald und er findet einen jungen Adler. Und er nimmt diesen Adler nach Hause zu sich. Und tut der Adler mit seinen Hühnern in dem Hühnerstall. Und er gibt der Adler Hühnerfutter. War das richtig, ein Adler Hühnerfutter zu geben? Nein. Und der Adler lebt da mitten unter den Hühnern. Einige Jahre später kommt ein Freund, der sehr viel Interesse hat an Vogelkunde. Er besucht diesen Mann und er geht zufällig an die Hühner vorbei und sieht einen Adler in dem Hühnerstall. Und er fragt dann den Mann: Sie haben einen Adler in Ihrem Hühnerstall? Nein, sagt er, er war ein Adler, aber ich habe ihn umgezogen. Er ist jetzt ein Huhn. Nein, sagt der Freund, er kann kein Huhn sein, er hat das Herz eines Adlers. Man kann nicht aus einem Adler ein Huhn machen. Doch, doch, sagt er. Er hat Hühnerfutter, der lebt da unter meinen Hühnern. Er hat noch nie richtig geflogen. So, der Freund sagt, das kann nicht stimmen. Er ist ein Adler und er bleibt ein Adler. Und so sagt er, dürfen wir was ausprobieren? Ja, sagt der Mann. So, sein Freund nimmt einen Handschuh aus Leder, nimmt den Adler, hat den Adler hier an seinem Arm, spricht zu dem Adler und sagt: Adler, du bist ein Adler, du bist kein Huhn. Flieg jetzt los öffne deine Schwingen. Aber der Adler blieb sitzen. Und der Mann sagt, siehst du, der ist dann doch ein Huhn. Nein, nein, sagt er, lass uns nochmal probieren. Und er sagt ihm, Adler, du bist kein Huhn, du bist ein Adler. Öffne deine Schwingen. Und er dreht seinen Arm, sodass der Adler in dem Sonnenlicht schauen musste. Und dann hob sich der Adler ab mit einem Schrei und ging hoch in die Luft und kam nie wieder. So, das ist natürlich eine Geschichte, aber es ist dann auch die Frage an uns, ja. Wie verhalten wir uns? Bist du mutig? Vertraust du auf den Herrn? Ja? Du bist sein Meisterwerk. Wir lesen in Jesaja 40, Vers 31, die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und ich wünsche mir, dass wir alle aufwachen würden, ja? Und dass wir wie diese Adler in unsere Bestimmung kommen, ja? Dass wir das erkennen. Und ja, vielleicht ist es so wie der Adler, er musste da in den Sonnenlicht schauen. Wir müssen zu Gott schauen, er ist das Licht. Wir schauen zu Gott. Ja, und dürfen nicht vergessen, wir sind sein Meisterwerk, ja, und wir sind geschaffen für gute Werke, ja, und dann, wenn wir dafür geschaffen sind, wir werden das auch schaffen, dass wir sie auch tun können. Und diese gute Werke lesen wir auch in unser Predigttext, die sind für uns zubereitet, ja. Wir haben den Vers, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln. So, ja, doch wir können doch ganz entspannt sein, wenn Gott die guten Werke schon vorbereitet hat, müssen wir uns gar nicht dann so irgendwie anstrengen oder Sorgen machen. Wir dürfen einfach hineintreten, prüfen, was macht mir eine Freude. Was möchte ich tun, um Gott zu dienen? Und dann steigen wir da ein und machen das. Und er freut sich und er hat uns dafür begabt. Das ist doch wunderbar, oder? Da ist doch kein Stress dabei. Gott ist einfach so gut und wir dürfen einfach mit ihm wandeln, ja, in diesen Werken. So, eine letzte Geschichte. Ja, wer war schon mal rudern mit einem Ruderboot? Wart ihr noch nie in einem Ruderboot? Nein? Die Marlene war schon in einem Ruderboot, ja. Okay. Oh, auch gut. Okay, so wenn man jetzt wenn man zuerst an allererste Mal in den Ruderboot steigt, man hat diesen riesigen Rudern, ja, und man kann schlecht damit umgehen. Und so man versucht damit umzugehen, dass das Boot weiterkommt, und meistens dreht man sich einfach im Kreis. Es in eine Richtung und dann dreht sich das Boot in die andere Richtung. Na sowas. Und warum geschieht das? Das geschieht, weil man mit beiden Rudern nicht gleichzeitig bewegt. Man muss gleichzeitig, um vorwärts zu kommen. Wenn es nicht gleichzeitig ist, dreht man sich und kommt nicht vorwärts. So, wenn wir ganz geistlich diese Rudern betrachten. Wir haben die eine Ruder, das ist die, ich nenne das vielleicht unseren Alltag. Das ist unseren Alltag. Die Dinge, die wir tun, auch die Werke, die wir für Gott tun. Und wenn wir wirklich nur da am Rudern und am Rudern und am Rudern sind, was geschieht? Wir strengen uns an, immer mehr und das Boot dreht sich und dreht sich. Wir drehen um uns selbst. Aber die andere Ruder, das ist der Ruder des Gebets. Oh, wir denken, ja, Gebet, das ist ja was Gutes. Aber wisst ihr, wenn ich nur in mein Kämmerlein gehe und bete, von morgens bis abends, dann dreht sich auch mein Boot nur herum. Es geht nicht wirklich vorwärts. Wir müssen in unserem Alltag und die Dinge, die wir tun, beide Rudern gleichzeitig bewegen, um vorwärts zu kommen. In unserem Alltag brauchen wir das Gebet. Ja, wir brauchen das, um vorwärts anzukommen. Als Gemeinde brauchen wir das. Wir haben hier so viele Begabungen hier in die Gemeinde. Es hat mich so gefreut. Heute Morgen kam ich rein und da waren viele schon hier, alle mit verschiedenen Gaben und die machten so einen glücklichen Eindruck, ob sie an der Technik waren oder ob sie am Singen waren, musizieren waren, an dem Willkommen unten, oder am Beten unten in den Raum bevor dem Gott. Alle machen so einen glücklichen Eindruck. Ich sagte, ja, so ist es. Wir sind glücklich im Herrn. Wir haben Freude im Herrn. Und das ist es. Wir beten und wir tun aber unseren Alltag. Ja, das ist, was wir wirklich brauchen, um zu leben. Wir leben. Wir sind nicht tot. Wir sind lebendig. Ja, und wir müssen das wirklich nicht aus uns tun. Er hat uns berufen. Er hat uns gerecht gemacht. Er wird durch uns verherrlicht. Und wir können ganz entspannt sein und in seinen Fußspuren einfach nachgehen. Amen.